Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Coaching Insight Podcast und heute wieder eine interessante und spannende Persönlichkeit, Ingrid Meyer-Legrand. Ingrid, ganz herzlich willkommen bei mir im Podcast. Schön, dass du Zeit hast heute Morgen.
Danke für die Einladung. Ich bin gespannt auf das Gespräch mit dir.
Ich habe mich sehr auf unser Gespräch gefreut. Ingrid und ich haben uns vor ein paar Jahren kennengelernt. Ich habe mich von ihr coachen lassen, soll man ja auch machen. Und das war eine ganz, ganz interessante und auch erfüllende Erfahrung, die ich gemacht habe. Und ja, Ingrid, du wohnst und arbeitest ja in Berlin, hast eine Praxis auch in Brüssel, arbeitest aber auch online. Du bist Coach, Supervisorin und Therapeutin. Und du arbeitest für Führungskräfte aus Wirtschaft, dem öffentlichen Dienst, auch für Selbstständige, so wie ich, Freiberufler, Wissensarbeiter und Künstler habe ich herausgefunden. Du hast ein Buch geschrieben, Die Kraft der Kriegsenkel. Thema Kriegsenkel, das ist ja ein Anliegen oder ein Thema, mit dem du sehr stark arbeitest. Und dieses Jahr jährt sich ja das Ende des Zweiten Weltkrieges zum 80. Mal. Aber das Thema Kriegsenkel scheint nach wie vor eine Rolle zu spielen. Ingrid, Kriegsenkel zum Start, was heißt das konkret? Was können wir uns darunter vorstellen?
Das heißt ganz, ganz schlicht und einfach, Kriegsenkel sind die Kinder der Kriegskinder des Zweiten Weltkrieges. Mhm. Und die sind sehr, sehr stark definiert. Das heißt mit anderen Worten, Kriegskinder sind die, kommen aus den Jahrgängen 1928 bis 46. Wer von denen abstammt, ist sozusagen ein Kriegsenkel oder eine Kriegsenkelin. Ja? Und damit ist auch ganz klar gesagt, was in unseren Lebensläufen, was in unseren Biografien sozusagen Thema war, nämlich der Krieg.
Also das heißt, die Kriegsenkel eben sind die Kinder der Kriegskinder. Warum spielen die in deiner Arbeit so eine große Rolle? Die haben ja den Krieg als solches nicht direkt erlebt.
Das stimmt, ja. Das ist das Interessante und das haben KriegsenkelInnen lange auch überhaupt nicht gewusst oder bemerkt oder wie auch immer. Es war ihnen nicht klar, dass der Krieg so eine ganz große Rolle gespielt hat, beziehungsweise auch der Nationalsozialismus. Das heißt, KriegsenkelInnen haben eher wahrgenommen, ich bin anders, ich bin irgendwie vielleicht sogar komisch, ich bin falsch oder wie auch immer. Erst als dieser Zusammenhang hergestellt worden ist, also von dem einzelnen Leben sozusagen, von der einzelnen Lebensgeschichte hin zu einer Biografie, die einen in einem bestimmten zeitgeschichtlichen Rahmen stattgefunden hat, konnten all diese komischen Gefühle plötzlich, hatten die plötzlich einen Namen und der hieß Nationalsozialismus Krieg. Das heißt, das ist sozusagen eine zeitgeschichtliche Schiene, die über die Eltern in das Leben der KriegsenkelInnen reingereicht wurde. Ja, diese Zeitschiene ist sozusagen von den Eltern, die ja im Nationalsozialismus groß geworden sind und durch Krieg, Flucht, Vertreibung sozusagen auch nochmal deformiert worden sind. Ja, diese Zeitgeschichte ist sozusagen über die Erziehung unserer Eltern an uns weitergegeben worden. Und insofern hatte Krieg immer eine Bedeutung für uns oder der Nationalsozialismus.
Also selbst heute noch. Wie hast du erkannt, eben, dass dieses Thema ein entscheidender Faktor in der Biografie von Menschen ist, eben von den Kriegsenkeln ist?
Das war ein ziemlich langer Weg. Also obwohl ich selber mit einer Mutter groß geworden bin, die als Jugendliche, als Kind, würde ich mal so, als Teenie sozusagen, flüchten musste aus Pommern. Und ja, also ich hatte sozusagen diese Geschichte in meiner Kindheit, also von Beginn an meines Lebens hatte ich dieses Thema sozusagen. Ja, und dennoch war das eine lange Suche sozusagen, weil über dieses Thema nicht gesprochen werden durfte. Es durfte in der Bundesrepublik nicht über das Leid der Kriegskinder oder überhaupt über das Leid der Täter gesprochen werden, weil ja, es Also ja, genau, die Täter hatten insofern kein Leid. Darüber durfte nicht gesprochen werden. Ja, es war eine lange Suche, bis dann die Kriegskinder sozusagen dieses Thema aufgemacht haben, öffentlich gemacht haben über einen Kriegskinderkongress, irgendwie der 2005 stattgefunden hat in Frankfurt. Und da ist sozusagen die Büchse der Pandora geöffnet worden, auch für die Kriegsenkelinnen. Ja, das bedeutete, also wenn die ihre eigene Geschichte in einen zeitgeschichtlichen Kontext stellen, können wir das auch. Und plötzlich wurde es deutlich, unsere Thematik hat etwas mit den traumatisierten Kriegskindern zu tun. Denn die Kriegskinder waren zu 60% traumatisiert. Ja, und das ist das, wie wir sozusagen betroffen worden sind oder betroffen waren von eben NS oder vom Krieg. Ja.
Wie waren denn deine ganz persönlichen Erlebnisse, also wo du gespürt hast, dass du eben irgendwelche Themen übernommen hast dann?
Also ich bin mit einer depressiven Mutter aufgewachsen aufgrund dieser Thematik. Es wurde nicht darüber gesprochen, was sie erlebt hat und so weiter und so fort. Also da sind wir sozusagen auch nicht informiert worden sozusagen. Wir haben nur gemerkt, und das ist so ein Merkmal tatsächlich dieser Kriegsenkelgeneration oder Jahrgänge, wir haben gemerkt, dass die Eltern irgendwie Hilfe brauchten. Die sind hilflos, die stehen uns emotional nicht so zur Verfügung, wie wir als Kinder es hätten gebraucht hätten, meinte ich. Ja. Also, genau. Und wir Kinder haben uns dann dran gemacht, unsere Mutter zu retten oder unsere Eltern zu retten, allgemein gesagt, ja.
Wie kann man sich das konkret vorstellen? Das ist ja, wenn das für gewisse Menschen vielleicht das Thema unbewusst gar nicht so nahe, aber wie kann ich mir das bewusst vorstellen, so einen konkreten Fall?
Das ist eigentlich ganz einfach. Also eine depressive Mutter ist einfach emotional nicht zugänglich. Ja, so. Das heißt mit anderen Worten, Kinder müssen dann in eine ganz bestimmte Rolle gehen, nämlich oder sind in die Rolle der Eltern für die Eltern gegangen. Ja, also sie haben gespürt und das machen Kinder sozusagen automatisch, um ihr eigenes Überleben zu retten. Sie haben gespürt, dass die Eltern Hilfe brauchten. Und dann haben sie alles getan, um diese Eltern zu retten. Ja, was natürlich unmöglich ist, weil es Kinder waren, die diesen Versuch unternommen haben. Ja, das heißt, Kinder, die in traumatisierten Familien, kriegstraumatisierten und NS-traumatisierten Familien aufgewachsen sind, sind quasi alleine groß geworden. Das ist das, was mir immer wieder geschildert wird. Wer war denn da, frage ich, ja, wer hat dich begleitet und so weiter und so fort. Und dann heißt es häufig niemand. Das habe ich alleine gemacht. Oder es sind dann irgendwann irgendwo andere Erwachsene aufgetaucht, also Lehrerinnen oder Lehrer, ja, die dann sozusagen ein bisschen die Begleitung übernommen haben. Aber häufig sind Kinder tatsächlich sehr, also diese Kinder, diese KriegsenkelInnen, vernachlässigt worden.
Also,
Ja.
dass die Eltern noch in der eigenen Welt des Krieges
Ja.
waren und die Kinder sich selbst quasi großziehen muss, in Anführungszeichen, und zusätzlich dann auch noch irgendwo die Rolle oder eben die Erlebnisse der Eltern mitverarbeiten mussten.
Ja, genau. Also sie zumindest erklären, was ist eigentlich mit meiner Mutter los? Was ist mit meinem Vater los? So, ne? Also genau. Und dieser Prozess geht dann häufig so, dass sie nicht fragen, was ist mit meiner Mutter los? Was ist mit meinem Vater los? Sondern was ist denn mit mir los? Warum bin ich denn so, wie ich bin? In diesem Prozess, den nennen wir auch Parentifizierung oder eben Eltern für die Eltern sein, passiert Folgendes. Die Kinder können nicht oder ja, können einfach ihre Bedürfnisse nicht äußern. Sie dürfen ihre Bedürfnisse nicht äußern, weil alles andere immer wichtiger ist. Ja, also die Bedürfnisse der Eltern sind einfach wichtiger als die der Kinder. Und das ist das, was Kinder, diese Kriegsenkel, sehr, sehr früh internalisiert haben, bis dahin, dass sie sich eben selbst überhaupt nicht kennen. Ja, und das ist ein ganz großes Thema. Ja, also wie kann ich meine eigenen Interessen äußern? Wie komme ich in mein eigenes Leben? Viele haben nur zu den Eltern geguckt. Ja, also quasi auch fast bis ins hohe Alter sozusagen. Ja, die Kriegsenkel sind ja auch mittlerweile, kommen ja langsam auch in die Jahre. Ja, und fragen sich häufig immer noch, wie komme ich in mein Leben? Ja, weil der Blick von Anfang an auf die Eltern gegangen ist und weg von sich selbst. Das heißt, sie kennen sich im Grunde gar nicht. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich deine Frage beantwortet habe.
Doch, absolut. Das ist ja auch
Ja.
ein wirklich interessantes Thema, das bestimmt auch bei vielen dann, wenn sie das auch zuhören oder wenn man auch deine Calls oder Newsletter und so weiter liest, glaube ich, auch plötzlich bei sich selbst mal reinschaut und merkt, oh ja, da habe ich vermutlich das eine oder andere Thema mitgenommen oder die eine oder andere Prägung. Was sind denn so typische Prägungen, die du oder auch Herausforderungen, Muster, denen du in deiner Arbeit mit den Kriegsenkeln konkret begegnest?
Das ist das, was ich gerade schon gesagt habe, also dass sie sich selbst nicht kennen. Ja, also natürlich, wie soll ich sagen, ist jemand, der mit einer depressiven Mutter aufgewachsen ist, durchaus auch anfällig für solche Geschichten, also selbst depressiv zu werden, zum Beispiel, oder selbst sowas wie Hilflosigkeit sehr stark ausgeprägt zu haben. Andere Sachen, also so ganz harte Sachen sind auch die Väter, die süchtig getrunken haben, ja, wo diese Art von Bewältigungsstrategie übernommen worden ist, ja. Aber im Wesentlichen geht es darum, tatsächlich, dass die Kriegsenkelinnen sich selbst nicht kennen, ja, weil sie nicht bespiegelt worden sind. Ja, weil sie selbst keine Bedürfnisse äußern konnten. Und das hat natürlich eine ganz, ganz lange Tradition. Denn schon die Eltern sind so erzogen worden, oder noch, sagen wir mal, nicht auch so erzogen worden, sondern sie sind so erzogen worden, dass sie keine Gefühle haben durften, keine Bedürfnisse haben durften. Ja, das war die NS-Erziehung. Ja. Genau. Also ganz bis weit in die 60er Jahre galt ja nicht der gefühlvolle Mensch als Ideal, sondern der sachliche Mensch. Und das kam noch obendrauf, also dass auch diese Glaubenssätze nach den Prinzipien der nationalsozialistischen Erziehung sozusagen da uns begegnet sind, sozusagen, ja.
Jetzt gerade gegen Ende des Krieges, also da zerbrach ja diese ganze Ideologie auch, die ganze NS-Ideologie als solches. Da sind ja ganz viele auch traumatisch erwacht, kann man sagen. Da war natürlich dann auch Not. Existenzängste, die große Flucht und so weiter, ein Thema. Wie stark haben diese Erlebnisse oder Erfahrungen dann bis heute auch die Kriegsenkel mitgeprägt? Dass eben Existenzängste, Verlustängste und so weiter, sind das auch Themen, die du.
Das sind durchaus auch Themen, ja, durchaus. Ja, also deswegen, wie soll ich sagen, triggern natürlich solche Wahnsinnsgeschichten wie der Ukraine-Krieg, ja, triggern genau solche Glaubenssätze, die Kriegsenkel da mitgenommen haben von ihren Eltern. Ja, es kann jederzeit etwas Schlimmes passieren, zum Beispiel. Ja, und dann bricht ein Krieg aus. Ja, das setzt auf solche Glaubenssätze auf und verunsichert natürlich diese Kriegsenkelgeneration noch mal ganz besonders. Ja.
Also, dass diese Prägung, in dem sie noch eine gewisse Intensität dann erhalten
Genau,
und
genau.
zusätzliche
Oder auch so
Wirkung.
ein Sicherheitsdenken, ne? Also das heißt, dass sie, ja. Aber das, ja, es gibt natürlich auch andere Strömungen innerhalb der Kriegsenkelinnen, ja.
Zum
Dazu
Beispiel.
kommen wir ja vielleicht. Ja, ich will mal so sagen, es ist ja nicht nur, sie haben nicht nur Leid erfahren in den Familien, die wiederum vom NS und vom Krieg geprägt waren. Sie haben nicht nur Leid erfahren, sondern sie haben aus diesem Leid etwas ganz Besonderes gemacht, aus dieser Erfahrung etwas ganz Besonderes gemacht. Ja, und das ist sozusagen die, und das war ihnen möglich durch eine andere zeitgeschichtliche Prägung, wenn man so will. Nämlich seit den 70er Jahren sind sie sozusagen mit dem Zeitgeist gegangen und haben neue Lebensentwürfe entwickelt und so weiter. Alles vor der Folie, die sie selbst erlebt haben. Ja, also sie haben nach neuen Lebensmodellen geguckt, weil sie gesehen haben, die Eltern verstehen sich eigentlich gar nicht und warum trennen die sich nicht oder wie auch immer, so, zum Beispiel. Oder Arbeit und Freizeit sollte nicht so getrennt werden, Arbeit sollte Sinn machen und so weiter. All das, was sie gesehen haben bei den Eltern, bei den vorhergehenden Generationen, wurde in Frage gestellt und wurde neu entwickelt. Auch dieser Kadavergehorsam, der schließlich in den Krieg geführt hat, also in den Zweiten Weltkrieg geführt hat, den haben sie sozusagen über Bord geworfen und haben sich bei allem, was sie angepackt haben, gefragt, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Die haben sozusagen von ihrem eigenen Bauchnabel aus die Welt neu erfunden. Das finde ich sehr interessant. Ja, weil das war nicht erlaubt in den Familien. Ja, das war schon gar nicht erlaubt bei den Eltern oder für die Eltern. Die Eltern konnten nicht sagen, wir gehen nicht in die HJ. Das konnten die im Zweifel nicht sagen. Ja, das mussten dann deren Eltern sagen, du darfst da nicht hin oder wie auch immer. Ja, aber genau.
Aber sind dann eben, ich stelle mir das jetzt vor, eben sind ja auch ganz viele Menschen in Deutschland dann ja auch sehr stark ja erwacht, indem sie haben gesehen, okay, diese ganze Ideologie, was man uns davor erzählt hat, das funktioniert ja hinten und vorne nicht. Wir haben Krieg verloren, wir haben Hab und Gut verloren, wir haben auch unsere Ideologie verloren als solches. Also die ist ja eine Sackgasse rein. Ich denke mal, auch ganz viele Menschen, die den Krieg erlebt haben, haben sich bestimmt in den letzten Zügen auch vom Regime als solches im Stich gelassen gefühlt. Das sieht man ja auch, wenn man sieht, dass diese großen Fluchten, die da stattgefunden haben, von Osten gegen Westen und so weiter, die auch traumatisch waren. Warum war es denn nicht so, oder vielleicht war es so, das kannst du mir bestimmt jetzt erklären, dass ja gerade eben diese Menschen, die das so erlebt haben, dass sie nicht selbst schon diesen Mindset-Change gemacht haben und dann eben ihr Leben eben ganz gegensätzlich weitergelebt haben, das weitergegeben haben. Warum hat das nicht stattgefunden bei den Kriegskindern?
Ja, das ist eine gute Frage. Also, sie selbst haben was anderes gelernt. Ja, also das heißt auch, sie haben sich selbst nicht auseinandersetzen können, sie haben sich selbst nicht reflektieren können. Und ich glaube, das ist so die Basis dafür, dass man bestimmte Sachen weitergibt oder nicht weitergibt. Also diese Selbstreflexion. Und diese Möglichkeit ist erst, sagen wir mal, mit den Kriegsenkeln in die Welt gekommen. Ja, also die gewaltfreie Kommunikation beispielsweise, ne, mit der wir uns auseinandergesetzt haben. Ja, wo sozusagen Facetten von Gefühlserleben ausgebreitet werden durften oder mussten sogar. Ja, so, also das ist das, was wir gelernt haben. Das ist etwas, was unseren Eltern überhaupt nicht zur Verfügung stand. Ja, also das heißt, sie sind eigentlich mit ihrem Leid sind sie ganz alleine gelassen worden. Mit sich selbst sind sie ganz alleine gelassen worden. Ja, und sie sind brutal zurückgestoßen worden, wenn sie sich sozusagen als Subjekte geäußert haben, mit einem freien Willen oder mit schlicht und einfach Interessensbekundung. Ja.
Hat das auch damit zu tun, dass dann eben in der Folge auch so dieses, ich sagte mir jetzt so, das große Schweigen dann auch stattgefunden hat, dass man, ich habe auch mal von älteren Menschen, die in Berlin zu der Zeit junge Menschen waren, gesagt, ja, wir haben nichts davon mitgekriegt, man hat nicht darüber gesprochen. Ich habe dann sehr schnell gemerkt bei dem Gespräch, es waren die Großeltern meiner Frau, da muss ich jetzt nicht tiefer reingehen, dass eben dieses große Schweigen hatte das auch damit zu tun, dass man da immer noch irgendwo geprägt war,
Ja.
Von der Angst irgendwo dann vielleicht eben auf die andere, ja, also sich in Gefahr auszusetzen, wenn man noch darüber spricht, obwohl diese Zeit ja dann zu Ende war. War das so traumatisch denn, dass man das so weit mitgenommen hat?
Ja, das denke ich schon. Ich
Ja,
glaube, das ist eine
okay.
sehr, sehr gute Beschreibung.
Aha.
Ja.
Okay.
Angst und also das war ja keine Einzelerscheinung, das war ja kein einzelnes Phänomen, sondern die gesamte Gesellschaft hat ja geschwiegen. Das heißt, schon gleich nach 45 wurde sozusagen die Bevölkerung aufgefordert, endlich Schluss zu machen, nach hinten zu gucken. Ja? Also, das ist doch das Irre. Und es hat sich, also, und die Schuld war dennoch in der Gesellschaft, waberte in der Gesellschaft herum und wurde im Zweifel an den Kindern ausgelassen. Das ist so meine bittere Erkenntnis aus sehr langer Forschung sozusagen, Erforschung von Lebensgeschichten. Ja, die wurde an den Kindern ausgelassen. Also was Kinder in diesen Familien erlebt haben, das ist einfach bitter, ist richtig bitter, kann man so sagen.
Absolut.
Ja.
Wie,
Also, wenn ich
ja,
noch einen Satz dazu
gerne,
sagen,
ja.
statt auch da Milde walten zu lassen bei irgendwelchen Fehlern oder wie auch immer, oder die Idee der Wiedergutmachung einzuführen, wurde da eben auf Strafe gesetzt oder auf Schweigen oder auf Ausgrenzung. Genau. Und das ging parallel zur Gesellschaft. Da wurde ja auch nicht von Wiedergutmachung gesprochen. Ja, wäre das ein Thema in der Gesellschaft gewesen, wäre das auch in den Familien anders verhandelt worden. Das ist garantiert.
Also
Ja.
übergeordnet auch auf der ganzen Linie, in dem Sinne ein Tabuthema, über das man nicht mehr sich
Genau.
austauschen, miteinander auseinandersetzen will.
Ja,
Absolut.
ja.
Was kann denn jetzt ein Mensch tun, der irgendwo ja feststellt, ich habe solche Prägungen, ich habe solche Glaubenssätze vielleicht auch, die mir weitergegeben wurden, so wie du das ja bei dir auch irgendwann mal festgestellt hast und damit gearbeitet hast. Und heute arbeitest du eben genau aufgrund deiner Erfahrung ja auch mit den Menschen. Was für Möglichkeiten hat ein Mensch, wenn er das spürt und sagt, da will ich daran arbeiten?
Also ganz, ganz allgemein gesagt heißt es, die Biografie nochmal erforschen. Also wirklich zu fragen, wie bin ich geworden, wie ich bin. Und ich biete dazu ja so ein Fünf-Schritte-Programm an, wo ich wie soll ich sagen, die Ahnen sozusagen zunächst mal betrachte, zusammen mit Leuten, die in meine Praxis kommen. Dann die Kindheit noch mal angucke. Was hat denn da jemand eigentlich erlebt, erlitten? Was hat jemand daraus gelernt? Also ich bringe das auch immer gleich nach vorne sozusagen. Ja, ich bleibe nie so in der Vergangenheit hängen. Genau. Und was hat jemand gelernt für das heutige Anliegen? Ja. Also dann sind wir tatsächlich wieder in der Aktualität. Wir kramen nicht einfach nur in der Geschichte herum, sondern tatsächlich ganz effektiv, was hat das für heute zu bedeuten? Und dann gucken wir nochmal die Jugend an. Auch das ist immer ganz interessant, weil da haben KriegsenkelInnen häufig so das erste Mal gedacht, okay, ich mache dies, ich mache jenes, ich habe die und die Lebensvision und so weiter und so fort. Sind dann aber häufig stecken geblieben, keine Ahnung, weil sie sich immer wieder umgeguckt haben nach ihren vermeintlich armen Eltern, denen man weiterhelfen musste oder so, oder was auch immer dazwischen gekommen ist. Aber da liegen häufig Sehnsüchte und Träume, die wieder aufgenommen werden können. Ja? Und genau, und dann gucken wir auch noch mal bisschen nach innen, das heißt, wir machen so eine hypnotherapeutische Sitzung, das ist auch immer ganz effektiv. Also so ein Erleben mit allen Sinnen, nenne ich das immer. Genau. Und genau, das ist eine sehr, sehr effektive Reflexion der eigenen Geschichte. Und das rate ich nicht nur wegen sich selbst, sondern wenn man Kinder hat, ist es eben auch wirklich die Frage, was gebe ich eigentlich, was habe ich eigentlich schon weitergegeben? Oder was gebe ich weiter? Ja?
Ja, ist ein Thema, auf das ich dann sehr gerne auch noch zu sprechen komme, weil das finde ich extrem wichtig. Absolut. Also, wenn ich es richtig verstehe, du gehst auch nochmal an die Ursache ran, dass sie erkannt wird, und daraus schöpfst du dann eben den weiteren Weg nach vorne. Also du versuchst das nicht zu neutralisieren, sondern man nimmt das mit, die Erkenntnis, die Ursache, und dann arbeitest du eben, dass die Menschen das dann hinter sich lassen können, wenn ich das richtig verstehe, mit den richtigen Mitteln.
Ja, ich will mal so sagen, also ich spreche eigentlich nie von Ursache, sondern es ist ja immer so, dass wir eine ganz bestimmte Erzählung haben über uns selbst. Ja, und in der Auseinandersetzung mit jemand anders kommen wir unter Umständen zu einer anderen Erzählung. Das heißt, diese dominante Geschichte können wir unter Umständen mal eine Weile beiseite stellen und uns alternative Seiten angucken. Ja, und daraus wird was Neues. Ja. Also mit anderen Worten, wenn das und das auch möglich war, ist es ja interessant. Vielleicht kann ich das aufnehmen, vielleicht kann ich das mitnehmen. Ja? Wo ich dir unbedingt recht geben möchte, ist, ich neutralisiere nie das Leid. Ja, das Leid darf immer
Ist ja
bleiben.
da.
Es ist ja da, genau. Es ist auch neuronal verankert sozusagen. Es wird unter Umständen auch nie weggehen, aber es kann abgemildert werden, es kann mit einer anderen Erzählung sozusagen aufgenommen werden und zu etwas anderem gemacht werden.
Was erlebst du so für Reaktionen? Es ist ja oftmals auch so die Erkenntnis, dass ja, das Kind kann ja selten was für die Welt, in die es reingeboren wurde, für das System oder das Umfeld, das es reingeboren wurde. Wenn es da so, also korrigiere mich, ich denke mal, es kommt auch zu einem emotionalen Loslösungsprozess, oder es kann ja auch befreiend sein, zu sagen, ich kann ja nichts dafür, ich habe keine Schuld.
Genau.
Wie erlebst du das so bei den Menschen? Was passiert da?
Also tatsächlich so, also ich bin ja nicht schuld, dass ich auf der Welt bin. So zum Beispiel, ja, das ist so basal, so elementar, wollte ich sagen, ja. Es ist wirklich so elementar. Ich bin ja nicht schuld, dass ich auf der Welt bin, weil viele sich als Last empfunden haben, ja, als Last der Eltern. Obwohl sie die ganze Zeit gerudert sind, ja, um die Eltern zu retten. Aber ja, sie haben sich zugleich auch zurückgenommen, klein gemacht und gesagt, ich bin eigentlich gar nicht da. So. Und das ist natürlich eine Befreiung, tatsächlich. Und das setzt sehr viele Kräfte frei. Ja. Was wir auch untersuchen, ist tatsächlich diese Bewältigungsstrategien, die sie gelernt haben, die Einzelne gelernt haben in ihren Familien. Ja. Und meine Herangehensweise ist eben auch nicht die, dass wir sagen, weg damit, sondern wie können wir die unter Umständen heute noch gebrauchen? Oder das ist ein sicheres Methodenwerkzeug sozusagen, was jederzeit rausgeholt werden kann, aber nicht unbedingt in jeder Situation optimal. Ja, also ich weiß jetzt gerade kein Beispiel. Ja, genau, vielleicht durchaus sowas, sagen wir mal, was als suboptimal empfunden wird, sich immer zurückzuziehen, sich immer zurückzuhalten, um des lieben Friedens willen nicht den Konflikt anzugehen und so weiter. Das wird, ja, also das könnte ja eine Bewältigungsstrategie sein, die in der Familie gelernt worden ist. Und diese Bewältigungsstrategie wegzuschmeißen, wäre natürlich ein bisschen blöd. In bestimmten Situationen ist das nach wie vor sinnvoll. Und da gebe ich auch die Erlaubnis sozusagen, ja, und viele brauchen diese Erlaubnis, diese Bewältigungsstrategie jederzeit weiter zu nutzen und vielleicht zu experimentieren mit neuen Bewältigungsstrategien. Ja.
Eben, es ist ja so, es sind ja traumatische Erlebnisse, die mitgegeben wurden, die geprägt haben, oder eben auch dann die Auswirkungen dieser Erlebnisse als solches, die ja viele Kriegsenkel eben bis heute prägen. Das ist ja so irgendwo der, sag jetzt mal, der belastende Faktor. Aber in einem Buch, Die Kraft der Kriegsenkel, da geht es ja auch ein bisschen ums Gegenteil. Also wie die Kriegsenkel nicht nur das biografische Erbe erkennen, es nutzen können, indem sie, um es vielleicht hinter sich zu lassen oder eben zu erkennen, was da passiert ist, sondern auch eben, dass sie auch Fähigkeiten entwickelt wurden, dadurch, die ja in Stärken umgemünzt werden können oder eben genutzt werden können.
Genau.
Da möchte ich gerne auch noch darauf eingehen.
Ja, genau. Es ist, also wie gesagt, die Kindheit der oder Kindheit und Jugend der Kriegsenkelin war zweifellos häufig sehr, sehr leidvoll. Mhm. Aber Kriegsenkelinnen haben daraus so etwas gemacht. Mhm. Also indem sie beispielsweise die ganze Zeit ihre Eltern beobachtet haben, versorgt haben und so weiter und so fort, haben sie natürlich von der Pike auf an gelernt, wie versorgt man Menschen. Mhm. Ja, also ich habe ein ganz besonderes Verhältnis zu Depressionen, mhm. beispielsweise in meiner Praxis. Mhm. Ja, während viele meiner Kolleginnen sagen, oh nee, das ist nicht mein Thema, mhm. weil das so zäh ist und so weiter und so fort. Und ich sage, bitte her damit. Ja, mhm. weil ich damit von Anfang an einen Umgang gelernt habe. Ja, für mich ist das Alltag gewesen, zum Beispiel. Und das haben ganz viele KriegsenkelInnen gemacht. Das heißt, sie haben aus ihrer leidvollen Erfahrung wirklich was ganz Besonderes gemacht. Und das man heute in ihren Berufen sieht. Also sie sind ganz besondere SozialarbeiterInnen, TherapeutInnen, JuristInnen und so weiter und so fort. Ja, oder auch bis hin zu Architekten oder was auch immer. Verstehen Sie das? Also, ja, also das heißt, sie haben ihre Geschichte reflektiert und haben gesagt, an der Stelle müssen wir etwas verändern. Ja.
Also in dem Sinne eben dann die Kraft, die auch oder die Energie, die trotz allem dann dadurch entstanden ist, halt dann in eine positive Richtung weiterzugeben.
Ja,
absolut,
genau.
absolut. Du hast vorhin das Thema Elternsein angesprochen. Das war mitunter auch ein Grund, warum ich mit dir zusammengearbeitet habe. Ich darf das hier sagen, ich bin ja auch Vater von zwei Töchtern und ich habe einen Podcast von dir gehört, wo du über das Thema gesprochen hast, konkret auch eben diese sogenannte transgenerationale Weitergabe, und das hat mich von Anfang an fasziniert und ich wollte dann eben in der Zusammenarbeit mit dir eben herausfinden, ja, gibt es solche Punkte? Ja, ich habe bei mir jetzt als Vater, sage ich jetzt mal, ich hatte das große Glück, ich bin kein Kriegsenkel, ich bin wohlbehütet aufgewachsen, habe auch nicht mit Depressionen zu kämpfen und so weiter. Mhm. Trotzdem war das für mich ganz ein wichtiger Punkt, diese transgenerationale Weitergabe, und zwar im Positiven, wie aber auch in möglichen, ja, vielleicht dunklen Stellen. Wie funktioniert, jetzt mal abgesehen von den Kriegsenkeln, so diese transgenerationale Weitergabe konkret? Sind das ähnliche Muster, wie wir sie von Kriegskindern zu Kriegsenkeln erleben, oder gibt es da gewisse Unterschiede so bei den Generationen jetzt?
Also ich sage ja, das Merkmal der KriegsenkelInnen bestand in dieser Parentifizierung, darin, dass sie in der Rolle Eltern für die Eltern waren, sozusagen. Ja, also das heißt, sie haben letztlich nicht kennengelernt, was es heißt, behütet zu werden von Mutter oder Vater, beispielsweise. Haben wir diese Geschichte, haben wir das reflektiert oder reflektieren wir es in der Auseinandersetzung mit unseren Kindern, dann würde ich sagen, sind wir auf der sicheren Seite, wenn ich das mal so sagen darf, ja. Ja, also das heißt, also diese transgenerationelle Weitergabe funktioniert einfach über Beobachtung. Mhm. Wir durchlaufen in unserer Kindheit, Jugend, also in der Familie, die in einem bestimmten, in einer bestimmten Zeitgeschichte steht. Das müssen wir immer mitdenken. Mhm. Ja, wir durchlaufen ein Curriculum, ein regelrechtes Curriculum.
Ja.
Das heißt, da lernen wir, wie was gemacht wird. Und zwar mehr oder weniger automatisch, mehr oder weniger unbewusst. Ja, also, und das geben wir unter Umständen mehr oder weniger unbewusst weiter. Mhm. Irgendwelche Verhaltensregeln, irgendwie, das macht man nicht oder das macht man doch oder so. Irgendwelche normativen Geschichten. Mhm. Ja, das geben wir weiter, wenn wir es nicht reflektieren. Ja.
Und was gibst du da Eltern jetzt für einen oder mit auf den Weg, wenn Menschen Eltern werden und dann die Kinder erziehen und mit ihnen umgehen? Kann man da Wie kann man achtsam sein, um eben solche Muster vielleicht zu erkennen, dass man sie eben nicht weitergibt? Die Stärken ja, aber eher
genau.
die negativen Muster eben dann auch nicht weitergeben möchte, gerade aus der Erfahrung. Was gibst du da für Ratschläge?
Ich glaube, also ich habe ja sehr viel mit KriegsenkelInnen zu tun,
ja.
Die dann irgendwie sagen, ja, ich habe da was weitergegeben. Ich habe genau, ich bin nicht die Mutter gewesen, der Vater gewesen und so weiter und so fort. Also wenn sozusagen das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Ja, und da machen sich ganz viele, und dann komme ich gleich nochmal zu deiner Frage, da machen sich ganz viele so Vorwürfe, was habe ich gemacht und so weiter und so fort. Und ich sage immer, solange alle am Leben sind, kann man noch was machen. Das heißt allerdings nicht, dass die Eltern so etwas wie Absolution bekommen von den Kindern.
Ja.
Und das ist häufig das, was sie erwarten, dass sie sagen, okay, ich habe mich jetzt geoutet, ich war überfordert, ich habe es meinen Kindern gesagt, dass ich überfordert war und so weiter und so fort. Und jetzt muss doch mal gut sein. Nee, das so funktioniert es nicht. Da kommt wieder dieses Moment der Wiedergutmachung rein. Ja, also wie kann ich denn was wieder gut machen, was da geschehen ist? Ja, und das ist ganz individuell, würde ich sagen. Manchmal kann man das einfach über einen bestimmten Geldbetrag machen.
Okay.
Tatsächlich.
Ja.
Manchmal kann man es machen über eine Hilfestellung in bestimmten Lebenssituationen der Kinder und so weiter und so fort. Ja, oder dass man auch bei den EnkelInnen beispielsweise ansetzt und das anders macht. Und dann denke ich so, wenn Eltern heute Kinder bekommen, ganz, 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 ganz aufmerksam sein in Bezug auf die Bedürfnisse des Kindes. Das ist der Punkt. Und sich also da, ja, da sehr sensibel sein. Und nicht automatisch, also das Kind schreit, es muss weggelegt werden. So war das früher, ja. Es muss irgendwie in die Isolation. Um sich zu beruhigen, beispielsweise. Also da ganz, ganz sensibel sein. Ja. Und ich denke, die Kinder, die fordern das ein.
Ja.
Ein anderes Verhalten. Ja. Und wenn man sich da sozusagen tatsächlich sensibel aufstellt, dann, das ist die halbe Miete.
Also achtsam sein.
Ja.
Ob man dann eben gewisse Muster nicht irgendwo aufzuprägen versucht, unbewusst vermutlich.
Ja, unbedingt, unbewusst. Ja.
Okay. Es ist ja auch so, das spürt man von Generation zu Generation, wurde ja auch die Denkhaltung anders. Eben also die älteren Generationen mit den Verlustängsten, mit den traumatischen Erlebnissen, eben dann die Kriegsenkel, wo du selbst gesagt hast, ja, da kam ja auch so das erste Mal so die Themen wie Work-Life-Balance und so weiter. The Workaholic vorher, Work-Life-Balance. Und jetzt sehen wir auch bei so jüngeren Generationen, also bei der Generation Y begann ja auch so die Themen, auch nach dem Warum zu fragen.
Genau.
Und die ganz jungen Generationen, also Z und Alpha bestimmt dann auch, da geht es auch sehr stark um die Selbstverwirklichung, also irgendwo auch die Sinnhaftigkeit in gewissen Teilen, die hat sich ja massiv verschoben. Die Jungen, ja, du hast es vorhin richtig gesagt, die fordern aktiv ja auch mehr ein, Dinge ein, die wir oder noch ältere Generationen ja auch genommen hätten sie die Möglichkeit gehabt, das einzufordern. Hat sich denn jetzt auch so in der transgenerationalen Weitergabe sich das Ganze irgendwo verändert?
Also das, was du ansprichst, ja, also die Gen Z beispielsweise, die sagt ja, wir haben keine Lust, uns tot zu arbeiten. Also da haben wir was Wunderbares, da haben wir wirklich was weitergegeben, was richtig Gutes weitergegeben, dass sie auf sich achten. Ja, also ich denke, dass, und dass Arbeit sinnvoll sein muss beispielsweise, ja, oder die Haltung zu den Kindern, also obwohl es immer noch wenig ist, aber Männer engagieren sich, Väter engagieren sich mehr in der Kindererziehung, nehmen Elternurlaub und so weiter und so fort. Ja, also da hat sich schon was verändert. Ja,
Entschuldigung.
Nur einen Satz noch.
Ja.
Wenn wir an die Fridays for Future denken, ja, also die sich um die Umwelt sozusagen kümmern. Und das waren die Jungen, die das nochmal richtig aufgelegt haben, neu, das Thema.
Absolut. Absolut. Ja, das sind also diese positiven Aspekte, eben die Möglichkeiten, die Jungen auch erhalten haben in dem Sinne, also eben da, wo sie Potenzial ausleben können, sollen. Ich sage auch immer, auch die Jungen können nichts für die Welt, in die sie hineingeboren wurden.
Ja,
Und was sie
genau.
haben sie von uns. Also eben diese Kritik, ja, immer im Handy, immer auf den sozialen Medien. Wer hat es erfunden? Die
Ja,
Gen Z sind
genau.
dabei. Die Frage war auch, oder was mich auch noch interessieren würde, eben wir haben ja sehr oft bei den Kriegsenkelinnen und Kriegsenkeln darüber gesprochen, eben dass negative Erlebnisse oder ne negative Muster übergeben wurden, die ja eben negativ geprägt haben halt. Jetzt, wenn wir das, was wir jetzt vorhin angesprochen haben, ja, sind sehr viele positive Aspekte, die Jungen ja übernehmen können, konnten von uns. Was gibt es für kritische Punkte, die heute noch transgenerational weitergegeben werden könnten von Eltern? Was siehst du? Hast du da auch schon Erfahrung gemacht, oder?
Von den Eltern.
Ja, so jetzt sagen wir jetzt mal die Kriegsenkel, die jetzt auch Eltern sind, geworden sind und so weiter. Was haben
Ja, ich
die
will mal so
weiter?
sagen, also KriegsenkelInnen haben ja sehr viel ausprobiert, die haben sehr viel experimentiert mit ihrem Leben. Das heißt, mit anderen Worten, viele sind am Ende ihres Lebens nicht besonders froh um die Lebensernte. Ja, also das heißt, sie haben sich abgewendet von dieser so Normalbiografie, ja, die bedeutete also ein Beruf, eine Ehe, und so weiter und so fort, ne, ein Wohnort, so, mal eben ganz platt gesagt. Stattdessen haben sie mehrere Berufe, mehrere Ausbildungszertifikate etc. und hier reingeguckt und da reingeguckt, sozusagen immer auf der Suche nach sich selbst oder nach Selbstverwirklichung. Und das Ende ist nicht unbedingt gut. Ja, das ist der Punkt. Und viele, also das können Kinder natürlich auch beurteilen und sagen, nee, ich setze jetzt aber richtig auf Sicherheit. Ja, anstatt mich als Schauspielerin, Künstlerin oder wie auch immer zu verwirklichen, so wie das meine Mutter, mein Vater getan hat oder so, nicht so besonders erfolgreich, setze ich auf Betriebswirtschaft, gehe ins Finanzamt und so weiter und so fort. Ja, das heißt auch, unter Umständen werden dadurch auch so ganz konservative Themen lanciert oder verstärkt oder wieder neu aufgenommen, vor dem Hintergrund Sicherheit zu haben. Ja.
Also trotz all den Freiheiten, in dem Sinn auch so das Thema Sicherheit immer irgendwo noch latent vorhanden ist bei den Menschen so oder so.
Ja, weil das auch verunsichernd ist, diese wahnsinnigen Freiheiten. Ja, also ich denke, die neue Generation, die Gen Z, steht eher vor dem Problem, es ist alles so schön bunt hier, was soll ich um Gottes Willen machen?
Ja,
Und
bunter
gehen,
wird's nicht.
ja, genau. Und dadurch, ne, gehen sie in die Lähmung, so.
Ja, absolut.
Ja.
Was können denn Menschen tun in so Situationen, in dieser Lähmung drin, oder wenn sie irgendwo eben so viel jetzt, ja, ein bisschen auch die Orientierung verlieren oder zu verlieren drohen?
Ich sage immer nur Reflexion, 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 Reflexion der Situation. Genau, also einfach noch konkreter werden. Unter Umständen auch den Druck rausnehmen. Du musst morgen irgendwie den Beruf deines Lebens haben oder so. Ja, also auch zum Experimentieren durchaus einladen. Ja, aber Reflexion bedeutet das. Ja.
Absolut. Reflexion heißt ja auch Erkenntnis in dem Sinne,
Genau,
etwas
ja.
sehen, vielleicht auch eine Stelle, die vermutlich oder unter Umständen noch gar nicht präsent war. Ja, was macht ein Mensch, wenn er oder sie reflektiert und eben so ungelöste Kapitel in dem Sinne erkennt, Themen erkennt? Was wäre ein erster guter Schritt dann, sich damit auseinanderzusetzen?
Also, mir fiel gerade noch so ein, nicht allein bleiben. Also tatsächlich mal zu gucken, wem geht es ähnlich? Ja, und was machen die denn eigentlich? So, genau. Ansonsten würde ich sagen, das muss konkret sein. Ja, also für mich muss es konkret sein, um Schritte daraus ableiten zu können. Ja, für viele heißt das, also heißt diese Verunsicherung aufgrund dieser Wahnsinnsoptionen, heißt das einfach Druck rausnehmen. Druck
Druck,
rausnehmen,
Druck rausnehmen.
ja.
Okay. Noch eine letzte Frage. Ich habe dich so verstanden, dass du eben diese biografischen Themen, die wir erlebt haben, Prägungen, Denkhaltungen, Blockaden, Traumata und so weiter, und einfach negative Erlebnisse, die wir hatten, dass wir die nicht in der Rückschau permanent betrachten, sondern halt eben, ja, quasi, und das lebst du ja auch so als Zukunftskompetenz, als solches sehen.
Ja.
Ja, was können wir hier als Gesellschaft, Einzelne oder Teams oder auch in Unternehmungen, in der Zusammenarbeit oder in die Menschen untereinander, was können wir hier konkret tun?
Ja, also tatsächlich aus der Geschichte lernen. Das ist ja das, was bereits auch in der Gesellschaft passiert. Ja, also über diese ganze Gedenkstättenkultur beispielsweise, Erinnerungsarbeit und so weiter und so fort. Und das kann tatsächlich in jedem Bereich stattfinden. Ja, was können wir eigentlich aus unserer Geschichte lernen? Das kann man in Bezug auf Unternehmen fragen. Ja, wie haben es denn eigentlich unsere Urgroßeltern gemacht oder unsere Großeltern und so weiter und so fort? Ja, wie haben die es eigentlich gepackt? Ja, also und da auch so eine Gelingenskultur mal zu entdecken, das wäre auch nochmal ganz interessant. Aber eben tatsächlich aus der Vergangenheit lernen, um daraus was Neues zu machen. Zunächst geht es natürlich aber tatsächlich darum, ein Anliegen für die Zukunft zu entwickeln. Dann zu sagen, wie sah es denn vor 20 Jahren aus oder wie sah es denn vor 50 Jahren aus? Ja, was haben die denn da gemacht und welche interessanten Ideen hatten die denn da? Können wir die heute noch gebrauchen, beispielsweise? Ja.
Also quasi so das Gute dann rausziehen und dann eben für die Zukunft einsetzen. Also ob es jetzt das persönliche Gute, die Stärken, die Kräfte, die wir haben, entwickelt haben, rausziehen können, oder eben wie es dann eben auch in der Vergangenheit eben gelungen ist, eben wo
Genau,
einen
ja.
Weg zu finden und dann mit dieser Kombination nach vorne eben, du hast gesagt, ja, dem Anliegen entgegengehen und dann auch erfolgreich damit leben und eben auch vielleicht gemeinsam irgendwo so etwas zu meistern, oder? Das
Ja.
ist okay. Ja, Ingrid, ein fesselndes und sehr interessantes Thema. Ich bin immer wieder fasziniert, wie sehr du in diesem Thema auch zu Hause bist und ja, was du auch da schon erlebt und natürlich auch erarbeitet hast. Also ich bin ja, muss noch einmal wirklich fasziniert von deiner Arbeit. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und auch eben deine Erfahrungen jetzt hier in dem Podcast geteilt hast. Für alle die, die den Podcast jetzt gehört haben, ich werde selbstverständlich unten in den Shownotes die Links zu Ingrid Meyer-Legrand reinstellen, selbstverständlich auch zum Buch Die Kraft der Kriegsenkel. Schaut euch das an, informiert euch und wenn ihr eben ein Thema habt, wo ihr sagt, da möchte ich mal näher anschauen und so weiter, dann kann ich euch den Kontakt zu Ingrid wirklich sehr, sehr empfehlen. Ingrid, noch einmal verbunden mit dem herzlichsten Dank. Das letzte Wort
Danke
in meinem
dir.
Podcast gehört immer meinem Gast und das bist heute du. Was gibst du jetzt den Menschen, die den Podcast gehört haben, noch mit auf den Weg?
Ach, da kann ich, glaube ich, gar nicht so viel Neues sagen. Ich denke einfach nur, wertet eure Biografie aus, schaut eure Biografie, eure Lebensgeschichte an. Und ich denke, da liegen noch ganz viele Schätze ungeborgen herum. Und das wünsche ich jedem, ja, dass diese Schätze geborgen werden. Ja, danke. Danke für diese interessanten Fragen. Und danke für die Einladung, Sascha.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du nicht sämtliche Folgen dieser Podcast-Serie abwarten willst oder wenn du dich noch tiefer mit dem Thema Sinnhaftigkeit am Arbeitsplatz befassen möchtest, dann besorg dir mein Buch Arbeite mit Sinn, on und offline, überall, wo es Bücher gibt. Und wenn du benachrichtigt werden willst, wenn eben wieder eine neue Folge im Coaching Insights Podcast veröffentlicht wird, dann abonniere ganz einfach diesen Kanal.